Hippopod, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand.
Moin an den Empfangsgeräten, herzlich willkommen zu Hippopod. Mein Name ist Jans Bergmann und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Berlin, die Stadt an der Spree, lockt jährlich Millionen Besucher aus dem In- und Ausland an. Ein wichtiger Anziehungsfaktor dabei ist nicht zuletzt das reiche kulturelle und historische Erbe der Stadt, das mit seinen Wandlungen und Brüchen so wohl einzigartig sein dürfte. Insbesondere im 20. Jahrhundert stand Berlin immer wieder im Mittelpunkt der Weltgeschichte. Es war monarchische, demokratische, nationalsozialistische und sozialistische Hauptstadt. Im Krieg großteils zerstört, wieder aufgebaut, durch den Eisernen Vorhang geteilt und wieder vereinigt. Hier spiegelten sich die großen Entwicklungen der deutschen und europäischen Geschichte im Kleinen wieder. Diese vielfältigen Spuren der historischen Ereignisse des letzten Jahrhunderts lassen sich bis heute greifbar in Berlin nachverfolgen und machen die Stadt zum Rom der Zeitgeschichte. In seinem neuen Buch Berlin, das Rom der Zeitgeschichte, widmet sich der Historiker Hanno Huchmuth genau diesem Phänomen und unternimmt einen topografischen Streifzug durch die jüngere Vergangenheit der deutschen Hauptstadt. Er ist selbst in Berlin aufgewachsen, hat an der Freien Universität Geschichte studiert und wurde dort 2016 zum Thema Öffentlichkeit und Privatheit in Friedrichshain und Kreuzberg promoviert. Aktuell arbeitet er als wissenschaftlicher Referent am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Ich freue mich, dass er heute bei Hippopod zu Gast ist. Hallo, Herr Huchmuth.
Hallo.
Das Rom der Zeitgeschichte. Bleiben wir zu Anfang gleich mal beim Titel, den ich sehr griffig finde übrigens. Was hat es denn mit diesem Begriff auf sich? Woher kommt der und was verbirgt sich dahinter?
Der Begriff ist im Jahr 2010 beim großen Klassentreffen aller Historiker und Historikerinnen in Deutschland eingeführt worden. Und zwar von dem damaligen Berliner Kulturstaatssekretär André Schmitz, der beim Historikertag an der Humboldt-Universität die versammelte Zunft damit begrüßte, sie seien hier im Rom der Zeitgeschichte. Und seitdem waberte dieser Begriff so ein bisschen durch die Stadt und vor allen Dingen auch durch das Stadtmarketing. Mir erschien der aber immer ganz schlüssig, weil der drei Ebenen hat. Die erste Ebene ist, das ist eine von diesen vielen Beschreibungen Berlins, populären Zuschreibungen wie Chicago an der Spree, wie Spree-Athen, wie Babylon Berlin, die Berlin auch oft mit anderen Städten vergleichen und dem so eine Aura, so einen mythischen Glanz versuchen zu geben. Das zweite ist, dass man ähnlich wie im Rom heute, wo das Forum Romanum ist, wo man Ausgrabungen aus verschiedenen Epochen des Römischen Reiches so bewundern kann, dass man auch in Berlin Archäologie betreiben kann, und zwar eine Archäologie der Zeitgeschichte. Wir haben viele archäologische Fenster, die verschiedene Schichten so offenlegen. Und die dritte Ebene ist für mich, dass Berlin von der Bedeutung, von der weltpolitischen Bedeutung, die Berlin im 20. Jahrhundert hatte, im Guten wie vor allen Dingen im Schlechten vielleicht vergleichbar ist mit der Bedeutung, die Rom vor 2000 Jahren gehabt hat.
Jetzt könnte man ja ganz ketzerisch sagen, noch ein Buch über Berlin, braucht man sowas überhaupt? Die Buchhandlungen sind ja schon voll von Literatur über Berlin in allen erdenklichen Facetten. Auch zur Geschichte gibt es noch und nöcher. Also was ist das Besondere oder das Neue in Ihrem Buch? Oder um es mal anders zu fragen, warum soll ich es mir kaufen?
Ja, viele Bücher über Berlin und überhaupt viele Bücher aus unserer Zunft, aus der Geschichtswissenschaft sind ja dem Zeitstrahl verpflichtet, haben also eher eine chronologische Erzählung, die linear durch die Zeit geht. Mein Zugang ist eher ein räumlicher. Deswegen sage ich auch, dass ich keine Biografie der Stadt schreibe, wie zum Beispiel Jens Biesky das mit seinem großartigen Buch macht, sondern eher eine Topografie der Stadt schreibe, die über einzelne Orte der Stadt versucht, die Geschichte Berlins im 20. Jahrhundert zu erschließen.
Und Ihr wissenschaftliches Interesse gilt ja schon länger Berlin, beispielsweise mit der Kiezgeschichte von Friedrichshain-Kreuzberg, die ich erwähnt hatte. Woher kam jetzt die Idee zu diesem topografischen Ansatz einer Stadtgeschichte?
Das hat, glaube ich, mehrere Quellen bei mir und die sind durchaus so ein bisschen autobiografisch. Das erste ist, dass ich, Sie hatten es ja einleitend gesagt, auch in Berlin aufgewachsen bin und mein Vater nahm mich immer mit in die Stadt und zeigte mir die Orte, zeigte mir auch nach dem Fall der Mauer, ich bin in Ostberlin aufgewachsen, dann plötzlich lauter Orte im Westen, die für mich erst so ganz isolierte Punkte gewesen sind, die erst später, als ich dann an der FU anfing zu studieren, zu einem Netz so wurden. Das heißt, ich bin eigentlich schon von Kindesbeinen an sehr, sehr stark in der Stadt so unterwegs gewesen und habe auch deswegen ein bisschen diesen Blick des Touristen aus der eigenen Stadt vielleicht. Das zweite ist, dass ich im Studium angefangen habe, selber Stadtführer zu sein. Das heißt, das war mein studentischer Nebenjob. Das habe ich danach sogar noch eine Weile weitergemacht. Und das war etwas, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat und zugleich auch die Stadt erschlossen hat. Und das dritte ist, dass ich dann im Laufe meiner eigenen wissenschaftlichen Befassung mit Geschichte einen dezidierten Schwerpunkt für Stadtgeschichte, namentlich Berlin-Geschichte, entwickelt habe. Sie hatten es gesagt, die Dissertation hatte dieses Thema. Und die Stadt ist einfach so groß, so vielfältig, ist so reichhaltig, dass sie nie auserforscht ist. Geschichte ist sowieso nie auserforscht. Wir stellen sowieso einfach immer wieder neue Fragen an alte Gegenstände. Und Berlin bietet so viele mögliche neue Fragen, dass ich das schon immer spannend fand, weil die Stadt ja auch so etwas ist wie so ein Brennglas für übergreifende Entwicklungen. Und das ist auch ganz typisch, ja, wenn wir zum Beispiel uns so die deutsch-deutsche Geschichte so anschauen, ist vieles von dem, was wir in der Bundesrepublik und in der DDR haben, vielleicht auch im Kleinen auch nochmal in Ost- und West-Berlin oder das war eben der Ansatz meiner Doktorarbeit, auch nochmal in sich gegenüberliegenden Bezirken aus Ost- und West-Berlin, ist es dort vorhanden. Man kann es da also praktisch besonders scharf sehen, wie in einem Brennglas.
Das Buch enthält jetzt 51 dieser Orte, immer jeweils 3 zu einem Themenblock oder zu einer Charakterisierung der Stadt zusammengefasst, also zum Beispiel das Rote Berlin oder die Reichshauptstadt. Und die sind so unterteilt, dass man im Grunde gut wie mit einem Reiseführer, also wenn sie gerade keine Führung anbieten, kann man mit dem Buch selbst durch die Stadt gehen. War das schon so gedacht oder verpasst man vielleicht auch was, wenn man das Buch nicht von vorne durchliest?
Naja, ich habe ja gesagt, dass das Buch nicht so sehr dem Zeitstrahl verpflichtet ist, sondern eher räumlich orientiert ist. Und da bin ich ja auch nicht der Erste, der das macht. Ne? Karl Schlögel zum Beispiel hat gesagt und vor allem auch geschrieben, im Raume lesen wir die Zeit, ein ganz tolles Buch. Trotzdem ist natürlich eine unterschwellige Chronologie drin, denn sie sagen es, ich nähere mich ja über diese 51 Orte, die sind aber immer zusammengefasst zu dritt in einem Bild von Berlin, in einer Beschreibung. Also es gibt 3 Orte zu Babylon Berlin, es gibt 3 Orte zur Frontstadt, es gibt 3 Orte zur Stadt des Friedens und so weiter. Und wenn man dann das in der Gesamtschau so liest, ergibt sich dann trotzdem indirekt eine chronologische Erzählung von Berlin im 20. Jahrhundert. Das heißt, wenn man diese Gesamtentwicklung in den Blick nehmen möchte, da macht es vielleicht schon Sinn, das von vorne bis hinten zu lesen, aber es ist genauso legitim, das Buch einfach von hinten nach vorne oder einfach punktuell an einzelne Orte zu gehen, die einen auch ganz besonders interessieren oder wo man gerade wohnt oder wo man gerade eine Lesung macht. Und letztlich hat man als Autor sowieso nie in der Hand, wie das eigene Werk rezipiert und gelesen wird.
Das stimmt. Jetzt ist natürlich die große Frage, Sie haben Klassiker dabei, wie das Schloss oder den Fernsehturm, aber auch aus meiner Perspektive zumindest etwas unbekanntere Orte, eher das Postamt O17 in den Friedrichshain oder der jüdische Friedhof in Weißensee. Wie kam denn diese Auswahl der Orte zustande?
Das ist eine ganz interessante Frage, weil ich diese Auswahl nicht in Berlin getroffen habe. Ich war vor 3 Jahren, im Februar, März 2021, in Hochzeiten der Pandemie, war ein spezieller Aufenthalt, da war ich 2 Monate lang Gastwissenschaftler in Luxemburg am Luxembourg Center for Contemporary and Digital History, dem C2DH. Das ist so ein ähnliches Forschungsinstitut wie vielleicht unseres in Potsdam, das Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung. Und der dortige Direktor begrüßte mich und fragte, was ich so vorhabe. Und ich sagte, ich möchte ein neues Buch über Berlin konzipieren. Und dann schob ich fast schon entschuldigend hinterher, ist irgendwie so ein bisschen verrückt, dass ich hier nach Luxemburg komme und ein Buch über Berlin schreiben möchte. Und da sagte er, nee, es ist überhaupt nicht verrückt. Und dann zitierte er Konfuzius und sagte, nur aus der Ferne sieht man klar. Und das fand ich unmittelbar eingängig und habe dann tatsächlich klar gesehen, hatte also vielleicht den nötigen Abstand, um so einen Gesamtblick auf die Stadt so zu entwerfen. Und ich saß da völlig alleine in einem Büro. Wie gesagt, es war die Pandemie, es war irgendwie niemand da. Und hinter mir war so ein großes Whiteboard. Und dann habe ich mit so einem Marker einen großen Umriss der Stadt Berlin an dieses Whiteboard so gezeichnet. Und dann habe ich erstmal sehr, sehr viel gelesen. Den dicken Bieski, viele andere Bücher, weil ich denn dort fernab von meinen Alltagsgeschäften in Berlin beziehungsweise in Potsdam auch einfach mal die Zeit und die Muße hatte. Auch den Bieski mit seinen 900 oder 1000 Seiten, den muss man ja auch erstmal durchackern. Und bei der Lektüre von diesen Berlin-Büchern entstanden bei mir vor dem inneren Auge zunächst lauter Orte, die ich interessant finde, weil sie für etwas stehen. Die also für diese verschiedenen Zeitschichten der Zeitgeschichte stehen, die auch für aktuelle Debatten, die über Geschichte geführt werden, stehen. Und die pinselte ich dann hinter mir an dieses Whiteboard, sodass dann dort praktisch so eine Art Netz oder eine Mental Map oder wie auch immer entstand, wo lauter mögliche Orte standen und dazu aber auch noch so die übergreifenden Themen, für die diese Orte stehen und vielleicht auch noch die aktuellen Debatten, die über diese Orte geführt werden. Und daraus habe ich dann eine Gliederung entwickelt und mit dieser Gliederung bin ich dann zurück nach Berlin gegangen und habe dann hier das Buch geschrieben.
Und dann nochmal selbst durch die Stadt gegangen und alles ein bisschen.
Genau. Ich bin tatsächlich durch die Stadt nochmal gegangen und dafür war auch maßgeblich, dass das ja nicht nur eine topografische Wanderung durch die Stadt ist, sondern es ist auch eine fotografische. Es war mein eigener Anspruch, all diese Orte selbst nochmal aufzusuchen und selbst zu fotografieren. Das ist nochmal ein ganz anderer Zugang. Der hat natürlich erstmal einen ganz pragmatischen Hintergrund. Wenn man eigene Fotos macht, dann hat man nicht den ganzen Ärger mit den Bildrechten und auch nicht die Kosten für die ganzen Bildrechte. Man hat aber auch, finde ich, nochmal einen eigenen Zugang. Man sieht diese Orte nochmal anders. Man inszeniert sie vor dem inneren Auge. Man fokussiert vielleicht auf etwas, was besonders wichtig ist oder was vielleicht auch eher unbekannt ist. Vielleicht ein Beispiel dafür, was ich ganz interessant fand. Es gibt ja in Berlin-Friedrichsfelde, draußen den Zentralfriedhof Friedrichsfelde, wo die Gedenkstätte der Sozialisten ist. Kennt man vielleicht dieser große Findling da in dem Kreis rund, wo drauf steht, die Toten mahnen uns und drumherum sind ja zu DDR-Zeiten die Gräber, manchmal sind es auch nur die Grabplatten von den Führungsfiguren, von den Ahnen der sozialistischen Bewegung dort beigesetzt worden oder niedergelegt worden. Und da gibt es ja auch eine Platte für Rosa Luxemburg und eine Platte für Karl Liebknecht, wobei da gar keine Leichname darunter sind, denn die Nazis haben den Friedhof ja vorher planiert und geräumt bei dem alten Revolutionsdenkmal, wo Liebknecht und dann etwas später Luxemburg ja tatsächlich beigesetzt worden sind im Jahre 1919. Und das Interessante ist, dass an dieser Stelle, wo früher das Revolutionsdenkmal war und wo früher diese Gräber gewesen sind, dass da in den 80er Jahren noch zu DDR-Zeiten eine Initiative startete, auch an diesem eigentlichen historischen Ort, an den Ort der alten Gräber, daran zu erinnern. Und dann ist da so eine Stele aufgebaut worden, die sogar entfernt ein bisschen an das berühmte Revolutionsdenkmal von Ludwig Mies van der Rohe, dem Bauhausarchitekten, erinnert. Und später, ich glaube in den 90er Jahren, sind dann auch nochmal davor kleine Grabplatten in den Boden gelegt worden, so richtig ins Gras, wo die Namen der, ich glaube, 32 Todesopfer des Januaraufstandes 1919 dort nicht beigesetzt, aber im Boden sozusagen verewigt worden sind. Und das war für mich irgendwie neu, dass sozusagen Platten für Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg auf diesem Zentralfriedhof in Friedrichsfelde gleich zweimal gibt. Einmal an dem historischen Ort und einmal an dem von der DDR gestifteten Ort. Und für mein Foto habe ich dann das Unbekanntere genommen, habe also diese Grabplatten an dem historischen Ort des Revolutionsdenkmals genommen und sozusagen mit diesem Blick, mit diesem Auge für das besondere historische Detail hat sich für mich selbst auch die Stadt nochmal neu erschlossen.
Also auch eine ganz eigene Entdeckungsreise.
Ja.
Jetzt könnte man natürlich außer den 51 sicherlich auch doppelt so viel oder noch mehr. Sie haben selbst schon gesagt, Berlin hat so viel zu bieten, das ist nie ausgeforscht. Also es sind ja sicherlich auch welche nicht aufgenommen worden, die eigentlich hätten drin sein sollen. Welche gibt es da so? Gibt es irgendwas, wo Sie gesagt haben, das hätte ich eigentlich sehr gern drin gehabt, aber es ging irgendwie nicht?
Ja, das war tatsächlich natürlich vorher viel mehr. Ich glaube, ich wollte eigentlich 60 Orte beschreiben, 20 Oberkapitel mal 3, 60 Orte. Und wie das dann so ist, beim Schreiben sitzt einem so ein bisschen eine Deadline im Nacken. Der Verlag wollte es dann auch irgendwann mal publizieren. Und auf der anderen Seite kamen auch neue Orte hinzu, sodass also das, was jetzt letztendlich in das Buch gewandert ist, gar nicht identisch ist mit dem, was da einst in Luxemburg an dieser Tafel gestanden hat. Das hat sich weiterentwickelt und es sind Orte rausgefallen. Also ich hatte zum Beispiel überlegt, ja, über das Olympiagelände vom Olympiastadion, was auch sozusagen auch ein unglaublich spannender Ort mit vielen Zeitschichten ist, etwas zu schreiben. Das vielleicht spannendste Haus oder Gebäude mit unterschiedlichsten Nutzungen ist das Detlef-Rohweder-Haus in der Wilhelmstraße, also wo heute das Bundesfinanzministerium drin ist, was aber unter Hermann Göring als Haus der Flieger von Ernst Sagebiel gebaut wurde. Darüber etwas zu schreiben ist auch rausgefallen, aber es sind auch so ein paar kleinere, unbekanntere Dinge herausgefallen, sodass ich immer wieder gefragt werde, ob es eigentlich vielleicht noch einen Teil 2 dieses Buches geben soll. Die Frage kann ich überhaupt noch nicht beantworten, aber in der Tat gilt bei einem solchen Projekt auch immer das berühmte Sprichwort Kill Your Darlings. Also man muss so ein paar Orte, Lieblingsorte, die man eigentlich beschreiben wollte, muss man letztendlich rauswerfen, auch damit es eine konzise und präzise Struktur hat.
Sie haben ja vorhin schon kurz über die Gräber von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gesprochen, was so ein bisschen auch eine Neuentdeckung für Sie war. Gab es sonst noch irgendwie an vielleicht einem sehr bekannten Ort, den man eigentlich schon 1000-mal gesehen hat, irgendwas, was Sie neu entdeckt haben?
Ja, es gab immer wieder so ein paar kleine Details, auf die ich gestoßen bin, die mir nicht so klar gewesen sind. Ein Beispiel ist vielleicht die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Die besteht ja aus dem Altbau und aus dem Neubau. Der Altbau ist eben diese halb zerstörte wilhelminische Kirche, die heute der Hohle Zahn ist, die heute sozusagen dieses wichtige Antikriegsdenkmal auf dem Breitscheidplatz ist. Und direkt da drumherum ist ja dieses neue Bauensemble aus den frühen 60er Jahren von Egon Eiermann. Und das besticht ja vor allem durch die blauen Glasfenster von Gabriel Loire, dem berühmten französischen Glaskünstler, der dort, glaube ich, 22.000 individuell gefertigte Glasfenster produziert hat und nach Berlin gebracht hat. Und wenn man sich das Ganze genauer anschaut und wenn man vor allen Dingen in den Genuss einer Hintergrundführung gelangt, dann stellt man fest, dass bei dem Hauptgebäude, bei dem neuen achteckigen Kirchenschiff, dass dort eine doppelte Hülle existiert. Das heißt, zwischen der inneren Glasfensterfront, die man sieht, wenn man in der Kirche ist, und der äußeren, die man sieht, wenn man um das achteckige Gebäude drumherum läuft, da ist ein Gang von etwa 2 Metern. Und dieser besondere blaue Glaseffekt oder dieser blaue Lichteffekt, der einen drinnen dort so ein bisschen verzaubert oder auch richtig religiös stimmen kann, der ist dem geschuldet, dass das Licht sich zweimal bricht. Das Licht dringt von außen durch die äußere Schicht und wird dann auch nochmal durch etwas anders nuancierte blaue Glasfenster ein zweites Mal gebrochen. Und das hat Gabriel Loire in der Chartres bei Paris ganz stark experimentell ausprobiert. Ich bin da selbst jetzt auch vor kurzem gewesen in dem Studio von Gabriel Loire, was von seinen Enkeln heute weiter betrieben wird. Und da sieht man eine kleine Werkstatt oder ein Studio, was eine kleine Gedächtniskirche ist. Das heißt, da hat man so einen Holzschuppen und man sieht diese Doppelmembran von den blauen Glasfenstern, wie Gabriel Loire das ausprobiert hat, wie das Licht sozusagen zweimal durch diese Glasfenster durchfallen muss. Und ich finde, das ist nicht nur ein witziges Detail, sondern es ist einfach eine ganz faszinierende Geschichte, wie dieses wirklich wichtige und zentrale Bauwerk in Berlin konzipiert wurde.
Das ist mir tatsächlich auch neu. Also da habe ich gleich einen neuen Blick, wenn ich das nächste Mal vorbeigehe. Spannend. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Sie sind ja Ur-Berliner, sind hier aufgewachsen und auch immer der Stadt treu geblieben. Also Potsdam ist wahrscheinlich so das Maximum, was man mit sich vereinbaren kann. Ich selbst bin das nicht. Ich bin eingewandert, in Anführungszeichen, aus Niedersachsen. Hab also wahrscheinlich einen etwas anderen Blick auf Berlin. Glauben Sie denn, dass diese Rolle, also unterschiedliche Perspektiven, Berlin zugezogen, auch vielleicht Sozialisation Ost und West, beim Publikum für die Lektüre des Buches auch eine Rolle spielt? Liest man es dadurch anders?
Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz anders gelesen wird und so soll es auch unterschiedlich gelesen werden. Wir haben ja in der Public History, das ist ja etwas, was ich sehr, sehr stark auch mache, auch in der Lehre an der Freien Universität Berlin, haben wir ja auch bestimmte neue Qualitätsmerkmale und auch bestimmte Konzepte, wie wir eigentlich heutzutage Geschichte vermitteln wollen. Und ein sehr, sehr wichtiges Konzept ist ja das der Multiperspektivität, dass man also verschiedene Perspektiven einnimmt und die auch zu Wort kommen lässt. Das ist nicht nur bei Ausstellungen sehr wichtig, sondern das, finde ich, ist auch in Büchern wichtig. Und dem sind natürlich immer Grenzen gesetzt, ne? Also ich habe meine Perspektive und die ist natürlich auch die des Berliners und bei bestimmten Dingen vielleicht sogar die des Zeitzeugen. Und eine andere Perspektive ist die des Zeithistorikers. Und es gibt auch verschiedene Identitäten. Ich könnte mich selber als Prenzlauer Berger bezeichnen, ich könnte mich als Ostberliner bezeichnen von meiner Herkunft. Ich wohne jetzt aber seit fast 20 Jahren in Kreuzberg. Es macht mich gewissermaßen auch zu einem Westberliner. Ich habe in Ostberlin noch zu DDR-Zeiten die Grundschule besucht, oder damals dieses Polytechnische Oberschule, aber mein Gymnasium in Prenzlauer Berg bereits in den Zeiten nach der Wende von 1989, 90. Studiert habe ich aber in Dahlem an der FU. Westlicher geht es eigentlich gar nicht. Also würde ich mich irgendwo auch vor allen Dingen als Gesamtberliner bezeichnen. Und mein Buch ist auch der Versuch, Ost-Berlin, West-Berlin, verschiedene Teile, nicht nur die Innenstadt, nicht nur Alt-Berlin, sondern auch Groß-Berlin, also auch jenseits des Berliner S-Bahn-Rings in den Blick zu nehmen. Und das ist, glaube ich, ganz typisch. Das geht nicht nur mir so. Wir haben alle sozusagen verschiedene Identitäten und auch verschiedene Perspektiven auf die Stadt.
Hat das auch dazu geführt, dass Sie vielleicht bei dem einen oder anderen Ort irgendwie das Gefühl hatten, Sie müssen jetzt Ihre Stadt so ein bisschen verteidigen vielleicht? Weil Berlin polarisiert ja auch stark. Es gibt viele, die die Stadt völlig furchtbar finden. Also man versucht natürlich immer objektiv zu bleiben. Aber gab es vielleicht Momente, wo Sie gedacht haben, ach, das ist so schön hier, ich möchte das irgendwie auch rüberbringen?
Ja, ist eine gute Frage. Ich fürchte fast, es hat einen gegenteiligen Effekt oder eine gegenteilige Tendenz, denn das Rom der Zeitgeschichte, als das ich Berlin beschreibe, ist ja vor allen Dingen geprägt durch die verschiedenen Regime und auch durch die diktatorischen Regime vor allen Dingen von Berlin. Die Nazis haben der Stadt einen Stempel aufgedrückt, vielleicht sogar weniger mit ihren Bauten für die vermeintliche Welthauptstadt Germania, die erst später so genannt worden ist, sondern vor allen Dingen durch den Zweiten Weltkrieg, die sie vom Zaun gebrochen haben, der die Stadt nun wirklich nachhaltig verändert hat, mit einer Zerstörung von etwa 40%. Aber der Kalte Krieg und vor allen Dingen das SED-Regime im Osten haben natürlich auch die Stadt extrem geprägt. Die Mauer hat die Stadt geprägt. Das heißt, wenn man Berlin im 20. Jahrhundert beschreibt, hat man ja eigentlich eher die Herausforderung, auch die guten Seiten oder die interessanten Seiten oder die schönen Seiten zu beschreiben, weil die anderen Seiten, die stellen sich von ganz alleine auf. Also die, das ist völlig klar. Und es gibt, glaube ich, würde ich behaupten, kein einziges Kapitel, was ich geschrieben habe, was nichts mit dem NS oder dann vielleicht später mit der Teilung zu tun hat. Das hat einfach die Stadt im 20. Jahrhundert unglaublich geprägt und auch jeden Ort, den ich beschrieben habe, auf seine Art und Weise geprägt. Aber ich glaube, es ist jetzt auch gar nicht so sehr mein Anliegen und es wäre vielleicht auch nicht der richtige Ansatz, jetzt die guten Seiten der Stadt herauszuarbeiten und da irgendwie so einen, keine Ahnung, apologetischen Zug reinzubringen, sondern für mich besteht der Reiz dieser Stadt ja gerade in dieser Brüchigkeit, in diesen verschiedenen historischen Brüchen, in diesen Zeitschichten, wie sie sich zeigen. Und genau das ist das Interessante, das zu zeigen. Es geht also nicht darum, den Leuten von außerhalb oder auch vielleicht den Bewohnern selbst zeigen, wie schön Berlin eigentlich ist, sondern eher, wie interessant Berlin ist und wie viel wir über uns, über unsere Welt, über das 20. Jahrhundert im Allgemeinen bei einem Spaziergang durch Berlin lernen können.
Auf kleinem Raum und in nur 100 Jahren, also dieses Auf und Ab ist ja wirklich sehr, sehr dicht gedrängt auch. Zum Abschluss jetzt noch die ganz persönliche Frage, was ist denn so Ihr Lieblingsort? Entweder im Buch oder auch außerhalb davon, generell in Berlin.
Ja, werde ich oft gefragt und ich habe mir immer noch nicht die perfekte Antwort zurechtgelegt.
Unmögliche
aber,
Frage.
Ja, nein, das finde ich sehr legitime Frage. Also ein Ort, der mich alleine bei der Recherche und auch bei den wiederholten Besuchen, die ich dann dort gemacht habe, sehr fasziniert, das ist der jüdische Friedhof in Weißensee. Sie hatten ihn vorhin angesprochen. Das ist ja der größte jüdische Friedhof Europas, auf dem immer noch Beisetzungen stattfinden. Ich weiß gar nicht genau, wie viel Hektar er groß ist, aber wenn man über ihn spazieren geht, sieht man eigentlich keinen Anfang und kein Ende. Und es ist nicht nur die Größe, sondern es ist vor allen Dingen der schiere Reichtum des jüdischen Lebens, der dort in Grabsteinen abgebildet ist. Und zwar vor allen Dingen in der Zeit zwischen 1880, als der Friedhof eröffnet wurde, und den 1930er, 1940er Jahren, als so die letzten Beisetzungen der großen Berliner jüdischen Gemeinde dort noch stattfinden konnte. Und dann, wenn man über diesen Friedhof geht, kriegt man ein Gespür über die schiere Größenordnung und über den Reichtum des jüdischen Lebens hier in Berlin, was durch die NS-Diktatur unwiederbringlich verloren gegangen ist. Natürlich haben wir auch heute eine jüdische Gemeinde in Berlin und wir haben ja auch weiterhin Beisetzungen auf dem Friedhof. Und das finde ich auch ganz toll und auch ganz wichtig. Und trotzdem liegt natürlich über diesen Friedhof so ein melancholischer Schleier gewissermaßen, weil die Zeit da eingefroren ist. Also man sieht, dass das damals eben keine Gemeinde von, was haben wir heute, ich glaube etwa, will ich es falsch sagen, aber vielleicht so 15.000 Gemeindemitgliedern, sondern früher war es das Zehnfache, mehr als das Zehnfache in Berlin. Und das sieht man auf diesem Friedhof, der ja sozusagen ein ein Abdruck der damaligen Gesellschaft eben auch so ist, mit reichen, prunkvollen Erbbegräbnissen, aber auch mit vielen ganz einfachen Steinen, die oft so diese Obeliskform haben. Dann kommt ja noch eine Besonderheit auf so einem jüdischen Friedhof hinzu, dass die Grabsteine nie weggenommen werden, sondern dass es einfach nur immer mehr werden, denn die Gräber werden ja anders als auf christlichen Friedhöfen nicht neu vergeben. Deswegen wird es immer mehr. Und es kommt eben noch dieser ja auch irgendwie ganz traurige Fakt hinzu, dass die meisten Menschen, die da begraben sind, keine Angehörigen mehr haben, weil die Angehörigen ermordet worden sind oder vertrieben worden sind. Das heißt, da rankt der Efeu über die Gräber, der ist auch so groß, dass viele Grabsteine umgefallen sind, die können gar nicht wieder aufgerichtet werden und sie stehen krumm und schief dicht beieinander. Und die Natur hat sich das, ich sag mal so, zur Hälfte erobert. Und das macht es zu einem ganz melancholischen Ort, wo sozusagen die Geschichte Berlins im 20. Jahrhundert und auch die ganze Zerstörung des jüdischen Lebens in der Mitte des 20. Jahrhunderts unmittelbar spürbar ist.
Wenn sich unsere Zuhörer jetzt noch ein bisschen weiter mit Berlins vielfältiger jüngerer Vergangenheit beschäftigen wollen, außer Ihrem Buch natürlich, haben Sie noch andere vielleicht Literaturempfehlungen oder auch andere Angebote, wo man diese gebrochene Geschichte sehr gut wahrnehmen kann?
Ich hätte vielleicht eine Literaturempfehlung und einen Ort, an den man gehen sollte. Ja, die Literaturempfehlung ist ganz klar von Jens Biesky, die große Biografie einer großen Stadt, also sein Berlin-Buch, was ja ganz anders als ich schon, ich glaube, nach dem Dreißigjährigen Krieg 1648 einsteigt und sehr, sehr anschaulich und auch tiefschürfend die Geschichte Berlins bis in die Gegenwart beschreibt. Und wenn ich einen Ort empfehlen könnte, dann wären das die Berlin-Sammlung in der Stadtbibliothek, in der Zentralen Landesbibliothek Berlin, komme ich heute auch gerade her, in der Breiten Straße. Das ist da für manche immer so ein bisschen versteckt, da so in der Nähe vom Humboldt-Forum. Und da gibt es ja eine Etage in einem Lesesaal gleich vorne im vorderen Teil dieses Gebäudes, wo praktisch das ganze Berlin-Wissen in Form von Büchern dort in einem Lesesaal zu finden ist. Und das Besondere dort ist, dass die Bücher nicht einfach so von ihrer Signatur dort stehen, sondern dass sie systematisch aufgestellt sind und wenn man dann auch wenn man durch diese Gänge dort so geht, dass man sich inspirieren lassen kann, auch von den Büchern, die rechts und links daneben so stehen. Und das finde ich ist für mich ein ganz toller und auch ein ganz wichtiger Ort. Und es ist im Übrigen auch der Ort, wo ich das Buch geschrieben habe.
Ah, okay. Also auch noch ein doppelt historischer Ort
genau.
Quasi. Ja, vielen Dank. Damit wären wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich habe tolle neue Ausflugstipps für die schönen Wochenenden, die jetzt kommen, gefunden. Vielen Dank, Herr Hochmuth, dass Sie heute hier waren.
Sehr gerne.
Wenn Sie sonst mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie gerne auf unserer Website www.hico-berlin.de oder auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Ansonsten bedanke ich mich für Ihr Interesse und sage Tschüss und bis zur nächsten Ausgabe von HicoPod. Bleiben Sie uns verbunden und hören Sie wieder rein.